In letzter Zeit kommen Leute in die Gemeinde häufiger, die berichten von beeindruckenden Erlebnissen. Gern und ausführlich von Erlebnissen, wie sie die Leute, die da sitzen, bisher noch kaum gehabt haben, dass Gott irgendwie richtig mit Händen zu greifen bei dem, was sie erzählen. Und wenn sie dann auf sich gucken, dann sagen sie, bisschen ärmlich. Und erst recht, wenn Sie sich Ihren Gemeindegründer anschauen, der ist dagegen wirklich schwach. Als Redner, das geht viel besser, haben Sie gesagt. Das ist nicht auf der Höhe der Zeit. Und was viel schwerer wiegt, geistlich schwach. Was der sagt, wie der lebt, das ist doch zu menschlich irgendwie, zu irdisch. Zu seelisch und geistlicher Anfänger im Vergleich zu diesen Leuten. Weil sonst könnte er doch auch solche Erlebnisse aufweisen. Übernatürliche Erlebnisse, die Menschen normalerweise eben nicht haben. So spricht man jetzt öfter in der Gemeinde dort. Und sie sagen, mit seiner Vollmacht kann es ja nicht so weit her sein. Und sonst hätte er doch auch nicht diese Krankheit, die ihm offenbar zu schaffen macht. Das ist doch wirklich schwach. Gebt euch doch nicht mit sowas zufrieden. Es gibt mehr. Als er davon hört, ist er ziemlich erregt. Es ist ja schlimm genug, wenn das, was einer kann, was einer geleistet hat, so in Grund und Boden geredet wird. Aber damit könnte er durchaus leben, das ist es nicht. Es geht um mehr, es geht um seinen Auftrag. Er sagt, was da verkündigt wird, das ist ein anderer Jesus, von dem diese Leute sprechen. Er nennt sie deshalb die Superapostel. Es ist ein anderer Geist, das ist ein anderes Evangelium. Am Anfang faszinierend. Aber ein Glaube, der darauf baut, der wird langfristig scheitern. Das ist seine Angst um die Leute in der Gemeinde. Und deshalb wirft er alles in die Waagschale, um ihnen diesen Fortgang zu ersparen. Ihr ahnt es sicherlich schon, der Gemeindegründer heißt Paulus. Die Gemeinde, um die es geht, ist die in Korinth. Und da wird er sehr persönlich, das lesen wir in seinem persönlichsten Brief, wie kaum irgendwo sonst. Er erzählt Geschichten über sich, über die er sonst schweigt. Geschichten von Stärke und Schwachheit. So könnte auch die Überschrift über die Predigt lauten. Das war Thema in der letzten Bibelstunde, da haben wir davon gesprochen und das ist einer der Predigttexte für diesen Sonntag. Und so fügt sich das gut zueinander. Geschichten von Stärke und Schwachheit. Zuerst von Stärke. Eigentlich mag er das nicht. Aber er sagt, jetzt muss ich mal. Sonst würden sie mir gar nicht mehr zuhören. Im Sinne des Herrn, sagt er, ist das nicht, wenn ich mich einlasse auf dieses Spiel. Zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 11, Vers 17. Was ich jetzt sage, das sage ich nicht im Sinne des Herrn, sondern in der Rolle des Narren rede ich, wenn ich mich darauf einlasse, mich zu rühmen. So leitet er das ein und dann macht er das. Er sagt, was er aufzuweisen hat. Lest das mal nach, 2. Korinther 11. Da lest ihr vermutlich einiges, was euch vielleicht gar nicht so gegenwärtig war von Paulus, was er erlebt hat, sehr eindrückliche Dinge, die nirgends ausführlicher berichtet sind. Und es ist sehr persönlich, es ist sehr emotional und intensiv. Und viel mehr als in eine Predigt passt, deshalb nur die letzten 10 Verse dieser Narrenrede. Er sagt ja, jetzt muss ich mal so reden, wie ein Narr redet. Es geht los mit gerühmt muss werden. Es nützt zwar nichts, trotzdem will ich auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Und dann erzählt er, was er bisher noch nie erzählt hat. Vers 2. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der wurde vor 14 Jahren, ob im Leib weiß ich nicht, ob außerhalb des Leibes weiß ich nicht, Gott weiß es, der wurde vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel entrückt. Und ich weiß von diesem Menschen, dass er, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, ich weiß von diesem Menschen, dass er ins Paradies entrückt wurde und unsagbare Worte hörte, die kein Mensch aussprechen darf. Für den will ich mich rühmen. Was mich selbst betrifft, will ich mich nur meiner Schwachheit rühmen. Wollte ich mich rühmen, würde ich damit nicht zum Narren, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich verzichte aber darauf, damit niemand mir mehr zuschreibt, als was er an mir sieht und hört. Am Schluss lässt er also die Katze aus dem Sack. Wer dieser Mensch ist, von dem er da erzählt, von Erlebnissen vor 14 Jahren, das ist er selber. Und er erzählt wie von einem anderen. Und damit sagt er, das ist doch nicht mein Verdienst. Das hat Gott mit mir gemacht. Ich habe dazu nichts getan. Ein Mensch kann sowas nicht tun. Solche Erlebnisse, von denen diese Leute immer zureden und er nicht. Das war also nicht, weil er so etwas nicht kennt und deshalb sagen muss, das ist alles nicht so wichtig, nicht so. Und wenn er es selber erlebt hätte, dann wäre es ganz anders. So ist das nicht. Er kennt es wohl. Er hat es ihnen nie erzählt. Das war etwas zwischen ihm und Gott. Das war etwas, was ihn tief geprägt hat, was etwas sehr Intensives war, was er mit Gott erlebt hat. Aber offenbar war er der Meinung, das gehört nicht in die Verkündigung. Weil der Glaube ist nicht gebunden an solche Erlebnisse. Ansonsten kann es passieren, die einen platzen fast vor Stolz, was sie Tolles erlebt haben mit Gott, und die anderen, die sagen, sowas habe ich noch nicht erlebt, die halten ihren Glauben für minderwertig und sagen, meiner ist nicht ganz so. Gab es damals auch, wurde richtig in drei Stufen eingeteilt, menschlicher Glaube, psychischer Glaube und geistlicher Glaube. Und das war dann die Elite mit dem geistlichen Glauben. Das hält Paulus offenbar für gefährlich und für falsch. Er sagt, das wäre ein falscher Maßstab. Darauf kommt es nicht an, im Glauben. Aber wenn es darauf ankommen würde, sagt er, und jetzt muss ich mal als Narr reden, dann könnte ich schon mithalten. Will er aber nicht, und deshalb steigt er aus diesem Wettbewerb gleich wieder aus. Er sagt, für den, also für diesen Menschen, will ich mich rühmen, was mich selbst betrifft, will ich mich nur meiner Schwachheit rühmen. Wollte ich mich rühmen, würde ich damit nicht zum Narren, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich verzichte aber darauf, damit niemand mir mehr zuschreibt, als was er an mir sieht und hört. Also rühmen, das ist das Thema. Wer gilt etwas? Wir würden sagen, worauf kann ich mir etwas einbilden? Womit kann ich andere beeindrucken? Und Paulus hat da offensichtlich einiges zu bieten, einiges mehr auch, als er bis jetzt hat gucken lassen. Er könnte gut mithalten auf dem Jahrmarkt der geistlichen Eitelkeiten. Will er aber nicht. Ich erzähle euch jetzt mal was anderes, sagt er. Vers 7. Die Offenbarungen mögen noch so überwältigend sein. Darum wurde mir, damit ich mich nicht überhebe, ein Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Satansengel, der mich schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Er hat das also schon auch gespürt. Wenn jemand so eine Erfahrung macht, wenn ich so eine Erfahrung mache, da ist schon eine Gefahr, dass ich denke, Mensch, ich bin was ganz Besonderes. Ich bin was Besseres. Das ist wahrer Glaube. Und die anderen, naja, kommen schon auch noch irgendwie mit. Also das hat er wahrscheinlich schon gespürt. Und er sagt, da hat Gott Vorsorge getroffen, dass ich nicht abschwebe. Ein Stachel ins Fleisch. habe früher viel mit Holz gemacht und jetzt auch noch immer mal an Haushof und Garten. Ihr kennt das wahrscheinlich, ein Spreisel, der tut weh. Und wahrscheinlich haben manche das auch schon mal erlebt. Man fährt irgendwie drüber und plötzlich sitzt einer hier dazwischen. Ne? So direkt unterm Fingernagel, so richtig Stück rein. Muss gar nicht groß sein, Zentimeter reicht schon. Das zwiebelt unwahrscheinlich. Auch wenn man den wieder rauskriegt, das hält noch eine Weile nach. Und wenn es was Größeres, noch mehr. Ein Stachel im Fleisch. Ein dauernder, stechender Schmerz. So ungefähr, sagt Paulus, müsst ihr euch das vorstellen. So fühlt sich das für mich an. Oder wie wenn jemand auf dich einschlägt. Eine Krankheit wohl. Die Korinther werden wohl gewusst haben, wovon er spricht. Wir wissen das nicht. Und wie wir so gebaut sind, wenn wir was nicht wissen, machen wir uns unsere Gedanken. Hat er was mit dem Augen gehabt? War es dies, war es jenes? Ich möchte doch mal einen Arzt dazu zitieren, den ihr kennt. Albert Schweitzer, Theologe und Arzt, der sagt, da der Patient vor etwa 1900 Jahren gestorben ist, ist eine Diagnose schwierig. Da hat er wohl recht. Und das ist für uns auch nicht wichtig, was genau das war. Jedenfalls war es quälend, es war eine enorme Beeinträchtigung, die er dadurch erlebt hat. Und seine Gegner haben recht damit. Er ist ein Mensch mit deutlichen Begrenzungen. Was macht einer, wenn er sowas erlebt? Was macht einer, der mit Jesus lebt, wenn er sowas erlebt? Jetzt mal eine echte Frage, habt ihr Vorschläge? Was noch?
Resignation
wäre eine Möglichkeit. Ich weiß, die Frage ist zu einfach. Es kommt jetzt nichts Kompliziertes. Ne? Was würdet ihr machen?
Na, ich denke, man muss es selber erstmal durchdenken.
Man muss es selber durchdenken. Ne?
Was es mir persönlich sagen will.
Ja.
Manchmal hilft weinen.
Was würdet ihr noch machen, wenn ihr Schmerzen habt, die irgendwie nicht von alleine, die mit rausziehen des Speisels nicht weggehen? Würden zum Arzt gehen, ne? Das war damals natürlich erheblich gefährlicher als heute. Und wenn der Arzt nichts machen kann, was machen wir noch? Eine Tablette nehmen, das war jetzt damals auch noch. Ich weiß gar nicht, ob sie das mit der Weidenrinde schon wussten, ne? Ansonsten, was noch?
Vielleicht immer Gebet.
Genau, ne? Das einfach was Selbstverständliches ist, habt ihr nicht gesagt, gleich weil es euch so selbstverständlich ist. Na klar, der betet. Ne? Da fangen sogar Leute an zu beten, die sonst mit Gott gar nichts am Hut haben. Ne? Vers 8, seinetwegen habe ich den Herrn dreimal gebetet. Er, dieser Engel des Satans, möge von mir ablassen. Paulus weiß, welche Wirkung in solchen Gebeten steckt. Er hat miterlebt, wie Menschen durch solche Gebete geheilt werden. Er hat es oft miterlebt. Und es war nicht selten, dass er derjenige war, der gebetet hat. Der hat es also nicht bloß von jemand erzählen gehört, er hat es selber erlebt. Und jetzt braucht er es mal selber. Jetzt ist er mal dran. Jetzt braucht er mal so eine wunderkörperliche Heilung, für das er schon öfter ein Kanal Gottes war. Und er betet, er bittet, er fleht, ruft um Hilfe. Und was passiert? Nichts passiert. Der Schmerz wird nicht weniger, keine Heilung. Gott schweigt. Und er macht es nochmal. Er betet, er bittet, er fleht, er ruft um Hilfe. Und das war offenbar nicht mal so im Abendgebet mit eingeflochten. Das war etwas ganz Intensives, wo er sagen kann, das war an dem und dem Datum, da habe ich auf diese Weise ganz massiv zu Gott gebetet. Er kann sich da an jedes einzelne Mal erinnern. Und was passiert? Nichts passiert. Der Schmerz wird nicht weniger. Er erlebt keine Heilung. Gott schweigt. Und Paulus lässt sich nicht so schnell entmutigen. Er hat auch Geduld gelernt. Er hat auch gelernt, dass manche Dinge Zeit brauchen. Er bleibt dran, bittet, fleht, ruft Gott um Hilfe. Und was passiert? Nichts passiert. Der Schmerz wird nicht weniger, keine Heilung. Gott schweigt. Dreimal, so wie Jesus im Garten Gethsemane, hat er auch dreimal gebeten, dass dieser Kelch an ihm vorübergehe. Wir wissen nicht, wie lange sich das Ganze hingezogen hat. Das kann durchaus sein, dass das über Jahre ging. Auch dort, wo ernstlich und hingebungsvoll gebetet wird, kann Gott Nein sagen oder nichts sagen. Wir haben am Donnerstag in der Bibelstunde ausführlich darüber geredet, welchen Reim wir uns auf solche Erfahrungen machen. Nichts passiert. Nichts? Doch, etwas passiert schon. Heilung nicht, aber er bekommt Antwort. Vers 9. Und er hat mir gesagt, genug hast du an meiner Gnade, denn die Kraft wird in Schwachheit vollendet. Was Paulus hier erzählt, ist eigentlich eine Heilungserzählung. So sind die regelmäßig aufgebaut. Wenn wir die lesen in den Evangelien, in der Apostelgeschichte, im Alten Testament, da wird ein Leiden geschildert, das ist hier im Vers 7. Es erfolgt eine Bitte an den Wundertäter, Vers 8. Es kommt eine Reaktion des Wundertäters, Vers 9. Und eine Rühmung, das Volk sah es und lobte Gott, sowas in der Art, das steht hier in Vers 10. Alles drin, was eine Heilungsgeschichte braucht. Nur eins fehlt, die Heilung. Eine Heilungsgeschichte mit einem anderen Ausgang. Eine Reaktion hat er schon bekommen. Nicht sofort, beim dritten Mal, diese Antwort, die ihm das erklärt, was er erlebt. Vor allem das, was er nicht erlebt. Genug hast du an meiner Gnade. Steht da wirklich, das ist der zentrale Satz. Meine Gnade genügt dir, Elberfelder. Oder im vertrauten Sound der Lutherbibel, lass dir an meiner Gnade genügen. Da hast du bestimmt irgendein Lied, was du darauf spielen kannst, eine Melodie. Ne? Lass dir an meiner Gnade genügen. Kann man ja verschieden hören, sowas in dieser Lage, wenn man so eine Antwort kriegt. Das klingt nicht, als ob er sich da nur diesen Gedanken gemacht hat, sondern als ob das schon eine deutliche Antwort Gottes war, die er auf welchem Weg auch immer bekommen hat. Wie kann man das hören? Von Resignation, hast du gesagt. Ne? Man kann es hören als eine Ablehnung mit Enttäuschung. Dreifacher Antrag auf Heilung, jetzt endgültig abgelehnt. Enttäuschung, das Vorhandene muss genügen. Hoffnung begraben. Eine Möglichkeit. Nur sicher ist Paulus enttäuscht gewesen. Das kann man sich jetzt schwerlich anders vorstellen. Aber er hat trotzdem hingehört auf diese Antwort. Er hat gut hingehört. Er hat nicht nur gehört, will nicht. Und alles andere geht im Rauschen unter. Und deshalb hat er auch sehr gut mitbekommen, dass da mehr ist als eine Ablehnung. Dass etwas anderes ist, was er da hört. Dass da auch eine gute Nachricht drin steckt. Ein Evangelium. Genug ist dir meine Gnade, steht da wirklich. Genug hast du an meiner Gnade. Du hast schon. Und in dem, was du hast, was du immer wieder bekommen hast, hast du alles, was du brauchst. Dir fehlt nichts. Du hast schon alles, was du brauchst. Du weißt es bloß noch nicht. Es ist alles gut so. Genug hast du an meiner Gnade. Meine Gnade, hören wir schnell so drüber, frommdeutsch, Freundlichkeit heißt es, da schwingt auch mit, du hast Ansehen bei mir, du bist wertvoll. Du bist mir wertvoll. Und wen Gott ansieht, dem verleiht er Ansehen. Du hast Ansehen bei ihm und das reicht aus. Also Gottes Zuwendung, die ist nicht abgezogen. Könnte man ja auf die Idee kommen, ich bete und es geht mir wirklich schlecht, da wird er doch jemand, der es gut mit mir meint. Und wenn nicht, dann meint er es halt nicht gut mit mir. Paulus sagt, es ist eine falsche Rechnung. Gottes Zuwendung ist nicht abgezogen. Weil ich immer noch diese Schmerzen habe. Weil ich die Heilung nicht erlebt habe. Nicht Heilung bedeutet also nicht weniger Gott, weniger wert, weniger geliebt. Was er hat, ist die christliche Grundausstattung. Ich bin mit dir. Die biblische Grundverheißung von den ersten Seiten der Bibel an. Und jetzt hört er, das genügt. Meine Zuwendung genügt. Damit hast du alles, was du brauchst. Soll das alles sein? Gibt es nicht mehr? Oh doch, oft gibt es mehr. Aber dieses Mehr, auf das kommt es eben nicht wirklich an. Das ist nicht das Entscheidende. Das ist nicht die Basis. Und das lernt man vielleicht am besten, wenn man es mal nicht hat. Lass dir an meiner Gnade genügen. Du bist wertgeachtet in meinen Augen, so wie es ist. Du bist wertgeachtet, sodass ich mich dir zuwende. Und dieses Spiel um Eindruck, Bewunderung, Ausstrahlung, Erleben, das musst du nicht mitspielen. Und wenn ich das so höre, wenn wir das so hören, ich höre da auch eine Entlastung drin. Du bist nicht angewiesen auf das Besondere, das Außergewöhnliche, das immer mehr. Das kann etwas sein, was Gott schenkt und dann freuen wir uns, dann nehmen wir das dankbar an. Aber allein seine Gnade genügt. Und damit sagt Gott auch, du kannst stark sein. Du bist stark. Stark durch mich. Du kannst leben ohne die Erfüllung dieses Herzenswunsches. Ich mute dir das zu. Ich traue dir das zu, dass du daran nicht zerbrechen wirst. Eine Entlastung. Dass Gott mit dir ist, das gilt. Das muss sich nicht erst in besonderen Erlebnissen, in besonderen Erfahrungen beweisen. Wenn jemand sie hat, ist schön. Das ist ein Grund zum Dank. Das können wir auch erzählen. Das kann auch ermutigen. Da können wir uns dran freuen. Aber es ist für das Christsein nicht die Basis. Dafür braucht er sie nicht. Und auf keinen Fall soll jemand auf die Idee kommen, um ein richtiger Christ zu sein, muss ich auf das Besondere warten. Damit wird sich das dann erst zeigen. Selig sind die geistlich Armen, sagt Jesus. Die Gnade genügt. Genug hast du an meiner Gnade. Das ist ein Evangelium, auch deshalb, das habt ihr vorhin auch gesagt, weil es hilft zu verstehen. Wir sind ja Wesen, die verstehen wollen, was passiert und was nicht passiert. Und deshalb geht der Satz noch weiter. Es kommt eine Begründung, die dazu hilft. Genug hast du an meiner Gnade, denn die Kraft wird in Schwachheit vollendet. Dass dir diese Schwachheit bleibt, hört Paulus von Gott, das hat auch einen Vorteil. Darin vollendet sich die Kraft Gottes. Gott kommt auch durch Schwachheit hindurch zum Ziel. Und das heißt zuallererst mal, Gott kommt zum Ziel mit dir. Auch wenn dieser Wunsch, für den du so intensiv gebetet hast, nicht in Erfüllung geht. Gott kommt mit dir dahin, wo er hin will. Und da halten ihn keine menschlichen Begrenzungen davon ab. Da ist jetzt also kein Schulterzucken angesagt, ja, ist halt so, sondern große Erwartungen, weil Gott kommt ans Ziel. Denn die Kraft wird in Schwachheit vollendet. Gerade wenn ich es nicht schaffe, wenn mir die Voraussetzungen alle fehlen, dann geschieht es trotzdem. Und dann ist es doch sonnenklar, dass Gott das war. Dass Gott es ist, der da handelt, der ans Ziel bringt und nicht ich selber. Und das ist die Antwort, die Paulus bekommt. Er hat dieses Evangelium für sich angenommen. Es hat ihm geholfen zu verstehen. Es hat ihn entlastet. Es hat ihn wieder in Kontakt gebracht mit der Freundlichkeit Gottes. Und deshalb bricht für ihn jetzt nicht eine Welt zusammen, als er nicht geheilt wird. Deshalb beharrt er auch nicht trotzig darauf, dass Gott ihn aber heilen muss. Und das hat Folgen für Paulus. Eine Folge ist, er verzichtet auf weitere Bitten. Er betet nicht ein viertes Mal. Das heißt nicht, dass man nicht auch ein viertes Mal beten könnte oder ein 40. Mal. Ihr kennt sicher auch Geschichten, wo Menschen über Jahre, Jahrzehnte für etwas gebetet haben, vielleicht für einen anderen Menschen, und irgendwann ist es ihnen geschenkt worden. Er hat nicht resigniert, aufgehört, nicht weil er sauer ist auf Gott, sondern im Vertrauen. Er hat Gott vertraut, dass er eben mit diesem Stachel im Fleisch vielleicht sogar noch besser Gott ihn gebrauchen kann. Und er hat ja auch diese klare Antwort gekriegt. Deswegen hat er nicht weiter drauf bestanden, nicht weiter gebetet. Vers 9, und er hat mir gesagt, genug hast du an meiner Gnade, denn die Kraft wird in Schwachheit vollendet. So rühme ich mich lieber meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir Wohnung nehme. Darum freue ich mich über alle Schwachheit, über Misshandlung, Not, Verfolgung und Bedrängnis, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Er hat eine neue Beziehung bekommen zu diesem Erleben, wo ihm Kontrolle entgleitet, wo etwas passiert, was er nicht in den Griff kriegen kann. Wo man sagen könnte, bist du schwach? Er bekommt eine neue Beziehung zu diesen Einschränkungen. Und sagt, wenn das passiert, jetzt sehe ich diese positive Seite. Dass auch solche Dinge Gelegenheiten Gottes sind, wo seine Kraft bei mir einzieht und wohnt, egal wie es ausgeht. Eine Wohngemeinschaft, ich und die Kraft Christi. Geht nicht darum, Schwachheit zu verklären oder Leiden zu verklären und es extra drauf anzulegen und sagen, ich bin der, der so viel leidet. Paulus, so einer ist er nicht. Er ist ein enorm starker Mensch. Er ist einer, der macht und tut und der Dinge in Bewegung bringt, wo immer er kann. Und er setzt seine Stärken ein, auch nach dieser Erfahrung. Das ist ja gewohnt, das kann er gut. Aber er kann eben nicht nur so. Durch diese Erfahrung hat er gelernt, auch das andere zu können. Dort, wo ihm die Kontrolle entgleitet, wo er nicht machen kann. Wo er warten muss, dass ein anderer tut und auch damit leben muss, wenn nichts passiert. Das hat er gelernt und das kann er jetzt auch. Und er erträgt es nicht nur, sondern sieht es als eine Gelegenheit Gottes. Und deshalb ist es ein tröstliches Wort, das uns sagt, dein Leben ist verheißungsvoll. Voll Verheißung, auch dort, wo es scheinbar klein ist, vielleicht unwichtig scheint, unbedeutsam, schwach, wo du anscheinend auf der Verliererseite bist. Gott ist auch da mittendrin. Mittendrin auch in deiner Schwachheit. Und bei ihm brauchst du nicht den dicken Max zu machen, der liebt dich, wie du bist, weil sonst hätte er dich ja anders gemacht. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wenn wir das annehmen, das hat Folgen. Das verändert etwas. So wie es bei Paulus etwas Entscheidendes verändert hat. Eins verändert es nicht. Der erste Schritt wird immer wieder die Bitte sein. Die vertrauensvolle Bitte an Gott, dass Gott die Schwachheit nimmt, dass er sie in Kraft wandelt, dass er Situationen zum Guten wendet. Das bleibt. Dass wir bitten, einmal, zweimal, dreimal, vielleicht auch öfter. Und es gibt das Wunder der wunderbaren Heilung. Es gibt aber auch das Wunder, einzuwilligen in das, was zum Beispiel eine Krankheit in meinem Leben erreichen kann. Wo wir dann nicht mehr fragen, warum, warum nicht, sondern wo einer fragt, auf welche Weise will Gott jetzt sein lebensschaffendes Wort sprechen in mein Leben angesichts dieser Krankheit. Und dann führt Schwäche, Kraftlosigkeit eben nicht zu Resignation, jedenfalls nicht zu einer, die bleibt, sondern womöglich zu einer tiefen Erfahrung der Gnade Gottes. Und dann ist es nicht das Ende, wenn er die Schwachheit nicht aufhebt, sondern ein Anfang. Und wenn wir diese Lektion lernen, dann sind wir Christen Leute, die entspannt mit Schwachheiten umgehen. Dann wird die Gemeinde auch immer mehr ein Ort, wo wir entspannt mit Schwachheiten umgehen, wo man die zeigen darf, wo man Stärke zeigen darf und sich drüber freuen, aber Schwachheit eben auch. Wo wir uns auch unsere Leiden zumuten, wo wir uns gegenseitig ermutigen und erfahren, dass die Kraft, die uns trägt, oft nicht aus uns kommt. Genug hast du an meiner Gnade, sagt Gott. Meine Zuwendung ist genug für dich. So sieht er dich an. Und wen er ansieht, dem verleiht er Ansehen. Und das reicht aus. Damit können wir leben. Amen.